Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute reden wir über Zucker und die noch nicht richtig ernst genommene Gefahr für unsere Gehirngesundheit. Das möchte ich heute besprechen in der nachfolgenden Sendung mit der Chefärztin, der Dr. Frau Dr. Petra Wiechel, die da ist. Und wir sehen uns gleich. So, herzlich willkommen, liebe Petra. Danke, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Lass uns ins Thema einstürzen. Es geht ja darum, dass ich Selbstverantwortung eigentlich haben muss für meine Hirngesundheit. Und diese unsichtbare Wolke, die um uns her schwebt. Wie werden wir alt? Werden wir uns dessen noch bewusst sein? Alzheimer, Demenz, Parkinson, das lässt uns alle ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren. Und ich sage mir einfach, was können wir tun, um sicher zu sein oder größtmöglichste Sicherheit zu haben, dass wir diese Gefahr nicht ausgesetzt sind. Was kannst du uns da konkret empfehlen?
Also das Thema einer gesunden, also einer Hirngesundheit auch im Alter, muss man gut auch ein bisschen im Blick haben, viele Jahre davor. Weil immer dann, wenn das Gehirn in Mitleidenschaft genommen ist, dann macht es ja anfangs sehr unklare Symptome. Ich kann es mir nicht mehr so gut merken, mir fällt der Name nicht ein. Ich kann nicht behalten, was ich gelesen habe, zwei Seiten davor. Und all das sind Dinge, da will ich noch gar nicht von Demenz sprechen und will auch noch gar nicht von Parkinson oder MS sprechen. Aber letztendlich sind das alles Erkrankungen, die haben in unserem Körper begonnen. Und eine Verantwortung, um dieses System, diesen Teil in uns von seiner Plastizität, von seiner Unbelastetheit, von seiner Funktionalität, von seinem geringeren Zerstörungspotenzial freizuhalten, bedeutet, dass ich in erster Linie niemals diese Verantwortung lösen kann von dem Fakt, was ich esse und trinke. Weil das ist eigentlich der größte Inflammations- oder Entzündungsauslöser für unser Gehirn. Neben natürlich auch der Welt, in der wir leben. Und heute ist Mobilfunk natürlich präsent und damit für ganz viele Prozesse eigentlich der Brandbeschleuniger. Deshalb braucht es manchmal nicht 20 oder 30 Jahre und tritt sehr viel schneller zu uns Menschen heran. Und wenn man von gesunder Ernährung spricht oder auch von einer bewussten Ernährung, die das Hirn schützt, dann muss man sagen, Kohlenhydrate gehören zu unserem Leben. Das Gehirn ist der Teil in uns, der auf Zucker angewiesen ist, aber die Dosis macht das Gift. Und ein Gehirn oder ein Körper, der überflutet wird von Kohlenhydraten, wie wir das heute erleben, die ganze Frage des Getreides, des Brotes, der Pizza, Kartoffeln, Reis, die ganzen versteckten Zucker in den Süßgetränken. Und die Zuckerindustrie ist da eigentlich skrupellos, überall auch Zucker präsent sein zu lassen. Das sind Dinge, die kann ein Organismus auch 2021 überhaupt nicht akzeptieren und kommunizieren, zumal dazu der Zucker als sehr schneller Energielieferant gar nicht benötigt wird. Also der Mensch ist heute, früher ist er 6 bis 8 Stunden auch unter gewissen körperlichen Belastungen gewesen, weil er hatte kein Auto, er musste laufen, er musste sich bewegen. Und das hat sich heute auf eine sehr, sehr geringe Zeit runter minimiert. Damit setzt er eigentlich diesen schnellen Energielieferanten Zucker nicht um. Und immer dann, wenn das Zuckerangebot für den Organismus zu groß wird, dann läuft sofort evolutionär das Programm ab. Wir müssen Ressourcen schaffen. Und diese Ressourcen heißen die Umwandlung des Zuckers in Fett. Das ist sogenanntes Bindegewebe in der Leber. Die Leber fühlt sich da sehr verantwortlich, diesen Überschuss an Zucker dann umzubauen für schlechte Zeiten. Oder der Körper sorgt dafür, dass natürlich vermehrt zu Fett umgewandelt wird. Der Zucker selbst hat einen unglaublich großen negativen Effekt auf unsere gesamte Mikroflora. Es gibt also Entwicklungen zu Pilzen, die dieses Milieu auch brauchen und sich als Pilz unglaublich da brauchst du nur einmal wieder einen kleinen Ausrutscher machen und da entstehen Millionen neue Kolonien von Candida und das ist ein großes generalisiertes Problem, die Pilzbelastungen in uns, die natürlich mit der gesunden Mikroflora also in Konkurrenz treten und auch ein gesundes Mikrobiom einfach zerstören. Und wir sind heute bei einem Zuckerverbrauch, vielleicht sind wir schon bei 55, bei 60 Kilo pro Kopf Verbrauch pro Jahr.
Das muss man sich
und da
vorstellen.
Ist weder eine Bauchspeicheldrüse dran adaptiert, noch ist es ein ernstzunehmendes auch Suchtproblem.
Ne? Denn es ist noch keine 100 Jahre, haben wir noch irgendwie 2 Kaffeelöffel, glaube ich, pro Jahr gehabt, oder?
Ja, die Zuckerdose stand ja im Schrank. Das heißt, die wurde ja nur zu Geburtstagen oder Festtagen genutzt. Und das ist wirklich eine ganz große ernstzunehmende Gefahr, zumal die sogenannte Insulinresistenz, natürlich schützt sich der Körper vor diesem Überangebot. Und wenn das Insulin natürlich an die Zelle nicht mehr andocken kann, weil die Zelle sich schon in dieser Überzuckerung völlig überfordert fühlt, dann geht sie leer aus in der Zukunft. Das heißt, sie schafft sich damit natürlich auch einen Nährboden, dass die Energieleistung der Zelle dadurch dramatisch natürlich reduziert wird. Und das ist für das Herz und das ist für die Muskeln und das ist für viele Zellen vielleicht nicht das große Problem, weil sie können Zucker auch gewinnen über Fette und Eiweiß. Aber es gibt schon ein Organ in uns, das auf diesen Zucker angewiesen ist. Und wenn die Insulinrezeptoren, das Insulin dockt an die Zelle, öffnet die Tür und damit kann der Zucker als schneller Energieträger verarbeitet werden für die Energieversorgung. Wenn das im Gehirn stattfindet und das Insulin kann nicht andocken, dann kann die Hirnzelle auch die Energie nicht herstellen. Und damit beginnt so ein erster auch schwerfälliger Prozess, der uns natürlich in irgendeine Richtung schon belasten wird.
Lass uns noch kurz beim Zucker bleiben. Ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass praktisch niemand die Verantwortung übernimmt. Wir haben eine Zuckerlobby, die sagt, Zucker ist, weiß Gott, ist gesund und es wird von überall her gefördert mit staatlichen Beiträgen und. Und auf der anderen Seite sagt doch die Wissenschaft, doch ziemlich klare Ergebnisse, dass dieser hohe Zuckerkonsum massiv unser Gesundheitswesen beeinträchtigt. Und was sagt der Mediziner letztendlich? Oder sagen wir der Arzt, nicht der Mediziner. Was lernt der Arzt über Zucker, um meinem Patienten zu helfen?
Gar nichts.
Das ist kein Thema, ne?
Es ist wirklich kein Thema, weil ja die ganzen Konsequenzen auch dieser Ernährung wie Insulinresistenz zum Beispiel für meine Begriffe nicht ehrlich angegangen werden. Weil du kannst ja eine Insulinresistenz wirklich behandeln. Und du kannst ja auch einen Diabetes, der nicht mehr führbar ist, der also, wir sagen heute über 60 haben einen sogenannten Typ-2-Diabetes. Das heißt, dieser Typ-2-Diabetes ist ein Insulinresistenzdiabetes. Und weißt du, was wir den Menschen geben? Insulin.
Ah ja, klar.
Was für eine Dramatik.
Ja, ja.
Weil dieses Insulin verbessert gar nichts
gar
an
nichts.
Der Insulinresistenz. Das heißt, dieser Hyperinsulinismus hat eine große Dramatik auf das gesamte Stoffwechselproblem. Ja. Und was noch viel schlimmer ist, dass Menschen eigentlich nicht in der wirklichen Fürsorge das bewusst gemacht wird, sondern ganz im Gegenteil, sie können jetzt eigentlich können Sie ganz schön das Leben so weiter genießen. Sie müssen einfach nur ein bisschen mehr spritzen.
Und noch
die
aufgeht,
Menschen, ja, und das empfinde ich als wirklich sehr verantwortungslos.
Notfallmedizin, sage ich mir. Ich meine, es ist ja sicher okay in einem gewissen Maß, aber eigentlich die Ursache ist ganz neu und anders. Und die ließe sich beheben.
Die ließe sich gut beheben und niemand muss im Alter einen Diabetes haben. Ja, das ist alles ein bisschen auch hausgemacht. Und bevor so ein Diabetes festgestellt wird, merke ich ja jahrelang eigentlich gar nichts, weil ja durch die hohe Insulinproduktion der Zucker immer irgendwo in der Waage gehalten wird. Ne? Denn wenn ich Zucker esse, erscheint im Blut immer Glucose und daraufhin muss Insulin reagieren. Insulin transportiert den Zucker und bringt ihn dahin, wo er benötigt wird. Und jetzt bleibt der Mensch auf seinem Sessel sitzen, jetzt guckt er schön Fernsehen, jetzt isst er abends noch Obst und was weiß ich und Snacks. Und so entsteht leise natürlich auch die hohe Inflammation, es entsteht die Insulinresistenz und irgendwann entsteht auch der Typ 3 Diabetes. Das heißt, wir haben einen Nachlassen der Geisteskraft. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen auch zu ändern, aber ich würde mir wünschen, ich bin jetzt 62, dass ich es noch erleben könnte, dass man gerade so ein Klientel von älteren Menschen nicht noch zuschüttet mit ihren Weizenbrötchen, nicht noch in Krankenhäusern die Marmelade zum Frühstück reicht.
Den Kuchen noch, am Nachmittag.
Es ist unglaublich, wie wir es auch medizinisch, gerade die Ernährung in den Krankenhäusern, das hat ja alles andere mit zu tun als eine Kost, die Kraft, die Energie, die ein Bemühen hat, Menschen aus dieser Phase irgendwo hinauszuholen, was ja natürlich gut möglich ist. Und das Erste ist, was ich eigentlich bei dem Typ-2-Diabetikern mache, ist, sie in ein Stoffwechselgeschehen wieder zu überführen, dass sie händelbar macht, die Insulinresistenz behandeln, dass sie von ihrem Insulin wegkommen. Das ist das Allerwichtigste. Aber sie sind auch damit irgendwo hineingeschleust. Und eine Insulinresistenz hat natürlich zur Folge, dass die Mitochondrien einfach nicht mehr arbeiten. Und das ist gerade für unser Gehirn schon dramatisch. Der Ersatz für diese Insulinresistenz im Gehirn wäre die Galaktose. Die Galaktose als Zucker, der jetzt 2, 3 bis 5 Mal am Tag ein Teelöffelchen in eine Tasse Tee eigentlich diese Insulinresistenz übergehen dürfte und die Hirnzelle mit ausreichend Glucose dann versorgt.
Das heißt, alle die Leute, die jetzt ein bisschen zur Vergesslichkeit neigen oder Demenzpatienten, Alzheimer, Parkinson, würde es eigentlich alles gut tun, genau, wenn sie 3 bis 4 Kaffeelöffel Galaktose pro Tag verteilen?
Auf jeden Fall schadet es überhaupt nicht. Und es ist bei allen gut, die auch neben ihrem Parkinson oder ihrer MS und so weiter auch eine Insulinresistenz schon entwickelt haben, es eigentlich gar nicht wissen. Und die ganze Frage auch, Neurotransmitter sind ja immer Botenstoffe, die schnell als, Neurotransmitter eine Information übertragen, die uns in dieser geistigen Vitalität und in unserem Glücksgefühl und so weiter auch bestimmend werden lassen. Das sind alles Dinge, die darauf angewiesen sind, dass die Zelle selbst in einer großen Eigenaktivität bleibt. Und genau an dem Punkt würde man durch eine Insulinresistenz eigentlich die Vitalität langsam reduzieren.
Aber auch alle diese Zuckerjunkies unter uns zuschauen, die würden eigentlich den Übergang einfacher fallen, wenn sie mit Galaktose diesen Süßhunger stillen würden.
Ja, genau. Dann oder dass sie einfach, diesen täglichen Konsum, du musst ja von deiner Sucht erstmal dann wegkommen. Oder dieses, ich muss wenn ich einen Espresso trinke, brauche ich 2 Löffel Zucker. Also da fängt das an.
Es war ja lange Zeit gar nicht zugelassen, dieses Galaktose in der Schweiz. Also jetzt gibt's es, aber nur in der Apotheke. Und ich soll Ihnen unbedingt sagen, wenn Sie das bestellen möchten, eine Galaktose, nehmen wir die pharmazeutische Version. Denn es gibt auch ganz Billiges aus dem Internet, was aus China käme, was alles andere als jetzt optimal ist. Und wir nicht von dem sprechen, sondern wirklich vom Pharmazeutischen, wo die Wirkung nachgewiesen ist. Ich möchte gerne dich noch fragen oder ein paar Worte bitten zu Fruchtzucker. Denn ich höre immer viele Mütter, die sagen, ich kaufe mir mein Kind nur das Beste und natürlich nur mit Fruchtzucker, weil Früchte sind ja gesund. So, und dieses Denken ist ja eigentlich wieder völlig falsch.
Also letztendlich, ob es jetzt der Fruchtzucker ist, der Mehrfachzucker ist, ob es die Stärke ist, am Ende ist immer eins im Blut präsent. Und das ist die Glucose. Und alle Früchte, die einen sehr hohen glykämischen Index haben, sagt man, die sehr viel von diesem Fruchtzucker und damit auch von viel Glucose im Blut zeigen, sind natürlich alle Früchte, die süß sind. Und damit ist schon wieder auch der Zuckerkonsum und Überkonsum im Gespräch. Das heißt überhaupt nicht, dass der Apfel gesund ist. Das heißt auch nicht, dass das ganze Beerenobst, das Aprikosen, alles, was einen gesunden und geringeren glykämischen Index hat, heute auch zu einer sehr bewussten und gesunden Ernährung gehört. Aber man isst zum Beispiel Obst nicht nachmittags mehr ab 4. Man isst es auch nicht abends, weil dieses Obst dann durch den Darm und durch die Regulationskraft des Darmes gar nicht mehr so verstoffwechselt wird wie am Morgen und dort einfach im Darm verbleibt. Es gärt, es werden Fäulniskeime, haben die Tendenz zu wachsen und das ist nicht gut. Aber Obst richtig platziert und gut. Und wenn ich Sport mache, kann ich auch eine Banane essen mit einem hohen glykämischen Index. Klar. Und ich kann auch im Sommer mal meine Weintrauben essen.
Ja, ja.
Aber ich tue das nicht in einer Fülle des Tages und habe nicht im Blick, dass ich damit natürlich auch meinen Zucker belaste.
Ja, meine, essen kann ich wahrscheinlich nie so viel. Also wenn ich es trinke, kommen wir zu den so gesunden Fruchtsäften, wo wir natürlich unglaublich viele Früchte aufs Mal locker einen Liter Fruchtsaft trinken können. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Kannst du mir etwas über die künstlichen Süßstoffe noch sagen, wenn wir gerade beim Zucker sind?
Also was heißt künstliche Süßstoffe? Es gibt ja gute Süßstoffe, wie auch das Xylit zum Beispiel. Ja. Das ist ja der Birkenzucker. Das ist kein künstlicher Süßstoff. Aber wenn man über künstliche Süßstoffe spricht, dann wissen wir heute, das trickst sowieso die Bauchspeicheldrüse genauso aus. Das heißt, auch da wird Insulin abgerufen. Ist also bei weitem nicht so, dass es eine Stabilität des Blutzuckerspiegels realisiert. Und was natürlich der größte Skandal aller Zeiten ist und wir überhaupt darüber vielleicht nochmal eine extra Sendung machen können, ist Aspartam. Mhm. Also ich wundere mich immer noch, dass das überhaupt auf dem Markt ist oder dass manchmal auf den Hotels diese kleinen
Zuckerin
und so. Ja. Und das macht natürlich auch eine dramatische es werden fast wie bei der Demenz wirklich Löcher im Gehirn beschrieben, die im CT sichtbar sind unter einem jahrelangen Gebrauch von Aspartam. Also es ist wirklich ein Riesenskandal, was immer noch im Kaugummi drin ist. Und man muss das einfach lesen. Und wo Aspartam drin ist, muss das wirklich unglaublich entsorgt werden.
Schon unglaublich, oder?
Unglaublich, dass es politisch noch akzeptiert wird.
Ja. Zugelassen ist, oder? Ja. Währenddem ein Galaktose jetzt 100 Jahre warten muss, dass es eine Zulassung kriegt. Und auf der anderen Seite haben wir solche Dinge im Umlauf, in Massen. Und ich meine, die Aufklärungsarbeit des Volkes ist noch überhaupt nicht gemacht. Die meisten Leute kaufen das.
Ja, das ist etwas, was mich schon unglaublich belastet. Und letztendlich haben die Leute mit Cola Light und all den Dingen irgendwo nochmal so ein Bestätigungsgefühl des Gesunden oder des Reduzierten, aber wissen gar nicht, was sie sich auf der anderen Seite da auch für Dinge selbst provozieren.
Wenn wir jetzt da wieder vom Zucker aufs Gehirn gehen, also wissen wir jetzt, Zucker wirklich runterfahren, so gut es geht, oder ausweichen auf Galaktose, dann hätten wir hier einen Kohlenhydrat runternehmen, weil ja das auch Zucker produziert. Dann haben wir hier eine wertvolle Säule für eine gesunde Gehirnentwicklung. Und ich nehme jetzt an, jetzt werden wir aus der Ernährung noch auf die Gluten zu sprechen kommen, oder?
Naja, Gluten im Sinne des Gliadins, des Getreides, natürlich auch in seiner dramatischen Entwicklung im Laufe der Jahre mit einer inflammatorischen oder entzündlichen Spätreaktion am Darm und damit über den Vagusnerv auch zum Gehirn die Inflammation zu übertragen und auf den Vagusnerv, der ja so das ganze vegetative Gleichgewicht und die Ressourcen immer wieder stimuliert, wesentlich negativen Einfluss zu haben. Aber der Darm selbst, der durch das Gluten, durch das Getreide, durch die ganze Fastfood, Mikrowellen, heute Zubereitung in eine so starke Bedrohung kommt, des sogenannten Leaky Gut, der chronischen Entzündung an der Darmschleimhaut und damit persistierenden Durchlässigkeit für alle auch Endotoxine nennt man das, was an Bakterienlast, parasitärer Last im Darm ist, an Fuselalkoholen, an Pestiziden, Herbiziden, an Schwermetallen, Leichtmetallen, an Nahrungsergänzungsstoffen, Bisphenol A, Lösungsmitteln. Das gelangt durch das Leaky Gut ins Blut. Und damit hat es natürlich auch auf einen Einfluss auf das Gehirn. Also das sind natürlich Dinge, die dann im Rahmen einer geringeren Möglichkeit der Blut-Hirn-Schranke, die natürlich durch unser ganzes Mobile Konsumverhalten heutzutage oder WLAN schon Passagier heute nicht mehr diese feste Schranke ist, wie wir Menschen sie über Jahrmillionen hatten, hat natürlich Einfluss auch auf die Neuroinflammation, nennt man das. Und jede chronische Inflammation macht eine Zellzerstörung. So. Und diese Prozesse werden da oben nicht besser, wenn da unten im Darm nicht Fürsorge gehalten wird, wenn Inflammation, Entzündung sich nicht runterreguliert, wenn Gluten aus der Ernährung nicht herausgenommen wird, wenn ich aufgrund meiner mangelnden Abwehr im Darm auch auf Lektine, das sind zum Beispiel Proteine, Eiweißstrukturen, die in den Auberginen oder in Nüssen oder in Tomaten enthalten sind. Das sind so wie Fraßschutzstoffe, die dort in diesem Obst und Gemüse präsent sind, aber die vom Immunsystem auch wieder als Feind erkannt werden und attackiert werden. Das sind alles Dinge, mit denen muss man sich beschäftigen, um einfach hier den Inflammationscharakter runterzufahren, die sich entwickelnde Histaminintoleranz, die Parasitosen im Darm. Das heißt, auch den Darm immer wieder zu entgiften durch Bitterstoffe, durch schwarze Walnuss, durch Mimosa punica, durch Knoblaucheinläufe einmal im Monat, durch Kaffeeeinläufe. Das heißt, dass dieser Darm in eine Gesundheit langsam sich manövriert, dass er wieder dem Gehirn da oben als eine erste Instanz zur Verfügung stellt, die alles das auch nährstoffmäßig aufspalten kann, was das Gehirn für seine Versorgung und seinen täglichen Ablauf benötigt und nicht auch als, ich weiß nicht, Mülldeponie ist ein falsches Wort, aber irgendwo muss ja alles hin, wenn der Darm nicht mehr in der Lage ist, das, was ihn eigentlich als Aufgabe, was er als Aufgabe hat, wieder auszuleiten, dem Körper angeboten wird. Und damit ist natürlich wesentlich auch unser Gehirn mit belastet.
Ich möchte gerne in den letzten 5 Minuten noch auf 2 Punkte eingehen. Der eine Punkt ist Ammoniak. Ich höre immer wieder, dass wenn der Stuhl sehr stark riecht, dass dieses Ammoniak auch ins Blut geht und dann ins Hirn. Da möchte ich gerne wissen, mit was für Auswirkungen. Und B ist diese ganzen Schwermetallbelastungen, die wir umweltbedingt oder auch über die Ernährung letztendlich zu uns nehmen, wo sich ja auch im Hirn akkumuliert und auch im Verdacht steht zu Alzheimer, Demenz, zu Hirnerkrankungen. Wie kriege ich das wieder raus?
Ja, also zur ersten Frage. Ammoniak ist ein ganz gesundes und normales Stoffwechsel, ein Produkt im Eiweißstoffwechsel. Unserem Körper ist es eigentlich ziemlich egal, ob jetzt vermehrt tierisches oder pflanzliches. Am Ende müssen die Aminosäuren als Bausteine im Darm zerlegt werden. Und diese Bausteine haben jetzt 2 Stoffwechselwege. Der eine, der jetzt zur Leber geht und die Leber jetzt die Verantwortung darüber nimmt, dass der gesamte Körper jetzt genug mit Eiweiß versorgt wird. Das sind die ganzen Immunbausteine, die aufgebaut werden, die Zellen, die erneuert werden, die Hormone, die gebraucht werden. Alles ist Eiweiß. Und das andere ist, dass natürlich der Energieweg jetzt ermöglicht wird. Aus Eiweiß holen wir uns unsere Energie. Und da gibt es ein Stoffwechselendprodukt, das ist Ammoniak. Und dieses Ammoniak, das muss natürlich auch wieder ausgeleitet werden. Das heißt, dieses Ammoniak hat eigentlich den Weg nach draußen zu nehmen. Und wenn jetzt Ammoniak als hochtoxisches Gas, also ich wundere mich, dass wenn wir vermehrt Kolonkarzinome haben, wir haben ja nicht Dünndarm, wir haben mehr Kolon, dann würde ich da gar nicht mal so unsicher sein, dass das nicht auch mit dem hohen Ammoniak zu tun hat, weil Ammoniak hochgradig toxisch für die Schleimhaut ist. Jetzt muss aber dieses Ammoniak, wenn es den Körper nicht verlassen kann, weil der pH-Wert des Dünndarmes ist 8,5, des Dickdarmes 5,5 bis 6,5. Jetzt ist es aber so, dass die ganze Mikroflora und was wir heute wissen über die Symbiose der Mikroflora ist sehr bescheiden. Aber eins wissen wir, dass die Lactobacillen und Bifidobakterien einfach die Wächter sind über eine gesunde Flora und mit ihrer Stärke auch verhindern, dass der pH-Wert sich verändert. Der muss nämlich immer milchsauer vergoren sein. Und dass natürlich auch andere pathologische Keime überhand bekommen. Und wenn dieser pH-Wert aber sich in ein zu basisches Milieu hochreguliert, über 6,5 an 7 bis 7,5, dann kann Ammoniak nicht ausgeschieden werden. Und dann ist natürlich die Gefahr noch eines Leaky Guts da. Und dann ist die Gefahr da, dass Ammoniak sofort über die Schleimhaut zur Leber geht. Und die Leber muss daraus Harnstoff machen und die Niere über Harnsäure wird ausgeschieden. Mhm. Und wenn jetzt eine, zum Beispiel eine starke Lebererkrankung ist, das ist die größte Angst, ist dieses Koma, was entsteht, weil der Ammoniakspiegel im Körper steigt, weil die Leber diese Entgiftung nicht mehr leisten kann. Und im ganz Kleinen, im ganz Verborgenen, im ganz Leisen, kann natürlich diese Prozesse mit dazu Sorge tragen, dass auch die Hirngesundheit langfristig darunter leidet. Deshalb muss man nicht da oben anfangen und jetzt auch nicht bei der Leber beginnen, sondern muss so ein bisschen den Eiweißkonsum optimieren. Eiweiß ist das Baustein, aber optimieren. Und natürlich den Darm im Blick haben, unheimlich den Darm im Blick. Und zur zweiten Frage, Toxine werden ja aufgenommen und müssen entsorgt werden. Und jegliche Belastung mit Aluminium, Quecksilber, Blei, Gadolinium und alles, was wir so unter Metalltoxizität verstehen, wird natürlich durch die Leber zum größten Teil als Hauptrecyclingfabrik entgiftet. Und keine Entgiftung darf geschehen, wenn der Darm eine offene Barriere hat. Keine Entgiftung darf entstehen, wenn die Hirnbarriere offen ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, bevor man eine Entgiftung überhaupt startet, dass man über diese Prozesse sich Bescheid weiß, weil viele Menschen stürzen nach Chelat-Infusionen oder sie treten eine Mühle los, die es dem Körper jetzt ermöglichen soll, Gifte zu binden, in eine grausame, auch gesundheitliche Verschlechterung. Deshalb ist ganz wichtig, in der Eigenverantwortung erstmal die Voraussetzungen für so einen Prozess zu schaffen. Und was eine schon im Rahmen einer vielleicht sehr dringenden Problematik der Entgiftung ansteht, gibt es natürlich jetzt seit einigen Jahren die Frage der Inosphärese. Und in dem Moment ist es im Moment mal nicht wichtig, wie ist meine eigene Entgiftungskapazität, weil das geht alles außerhalb des Körpers. Und damit gebe ich natürlich diesem Prozess eine gewisse Möglichkeit der Entlastung, muss ihn natürlich unterstützen.
Ach, das ist der große Unterschied von Gelat zu Inosphärese.
Genau.
Das eine ist in mir drin, der Ablauf, wo aktive Entgiftung eigentlich vorausgesetzt werden muss.
Genau.
Und auf der anderen Seite ist es außen.
Richtig. Und ich muss aber trotzdem so eine Inosphärese auch gut auffangen, weil ich trete natürlich Prozesse durch und der Körper darf das nicht von links nach rechts tun. Deshalb finden wir immer wichtig, dass dazwischen nur 24 bis 28 Stunden dazwischen sind, dass die zweite folgt, dass ich auch wirklich entgifte. Aber das sind Prozesse, die auch mit einer guten Chelattherapie fortgesetzt werden können, beziehungsweise bevor man eine gute Chelattherapie startet, müssen ganz wichtige Voraussetzungen dafür erstmal gegeben sein.
Was ist mit Koriander? Man hört immer, der Koriander würde auch entgiften,
aber niemals sofort und gleich, sondern erstmal die Prozesse im Vorfeld beginnen abzuklären, die Entgiftung aufzubauen, die Mineralisation hochzufahren. Und dann hat Koriander zu einem späteren Zeitpunkt auch seinen Stellenwert, weil er da natürlich immens die Hirnentgiftung unterstützt. Aber der Körper würde niemals sofort das Gehirn entgiften, sondern der Körper geht selber erstmal vor, das Bindegewebe zu entlasten, dann die Organe zu entlasten und Toxine speichern sich ein in der Prostata, in der Leber, in der Schilddrüse, in den Nieren, im Riesenplatz des Bindegewebes, das ist der ganze Zwischenzellraum, intrazellulär und natürlich auch im Gehirn. Und das ist nicht seine primäre Aufgabe, dort sofort Entlastung zu aktivieren.
Jetzt hast du gerade ein paar wichtige Organe genannt und genau diese Organe stehen häufig auch im Fokus von Krankheitsbildern. Würde hier eigentlich die Ursache möglicherweise auch die Belastung der entsprechenden Organe sein mit Schwermetall?
Ja, natürlich. Natürlich.
Also wäre sie auch da wieder ein Ansatz, wo man sagen muss, ich hole das Zeug mal raus.
Ja, natürlich.
Und gebe dem Organ die Chance zur Regulation.
Natürlich. Und wir haben ja heute schon Möglichkeiten, Belastungen zu messen. Wir können sie nicht da messen und wir können sie auch nicht da messen und da messen. Aber das ist einfach das Wissen. Das ist auch die Beobachtung. Das ist dann, wenn ich einfach chelatiere zum Beispiel, wie die Leber sich selbst beginnt auch zu entlasten, wie sie selbst immer besser natürlich morgen in eine Möglichkeit kommt, Dinge für den Körper viel besser zu regulieren.
Ich habe die Zeit ein bisschen aus den Augen verloren, aber trotzdem noch eine Frage. Eine Geschichte, wo du mir erzählt hast von einer Dame, die Demenz hatte und bei euch auch die Inusferese gemacht hat. Ich meine, das sind so Geschichten. Erzähl sie doch noch ganz kurz, weil das passt so schön rein, wie schnell das manchmal ein Wunder geschehen darf.
Ja, wir können ja über die Inusferese auch eine Brainferesis machen. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel Toxizität eine ganz große Rolle spielt, gerade bei Demenzerkrankungen. Und das war unglaublich, wie schon nach einer und dann nach der zweiten, wie diese Aktivität, wie dieses am Leben teilnehmen, wie dieses sich sprachlich wieder artikulieren möglich war. Das war schon. Und ich würde das nicht unterstreichen wollen. Wir waren unglaublich berührt alle, dass das nun bei jedem so sein wird. Aber es hat mir bewusst gemacht, wie wertvoll so eine Möglichkeit der Therapie ist.
Nicht ausschließen und sich nicht zufrieden geben mit der Situation, die ist. Genau. Es gibt immer wieder diese Wunder, die einfach geschehen dürfen, wenn man am richtigen Ort ansetzt. Also, liebe Petra, ganz herzlichen Dank für diese Sendung, wo wir über Zucker, über Gluten, zu diesen Pflanzen, wie heißen diese Pflanzen?
Lektine.
Lektine, genau. Bis hin zu Belastungen, die wir über die Umwelt aufnehmen. Das alles beeinträchtigt unser Gehirn, insbesondere den Zucker. Ich meine, das sind Dinge, die wir problemlos in den Griff kriegen. Galaktose haben wir heute mehrfach gehört als Zuckerersatz. Bitte lassen Sie sich da mal bei einer Apotheke informieren und verlangen Sie einfach das mal. Ist nicht ganz billig, ich warne Sie jetzt schon darüber. Also 53 Kilo Zucker werden Sie mit Galaktose nicht kaufen. Das ist extrem teuer, aber es ist extrem gesund, wie wir eben auch heute erfahren durften. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.